Man schaut auch des Öfteren zum Himmel, wenn man jetzt gerade einen Flieger hört, schaut man doch hoch, wo der fliegt, auch nachts.
Heute noch, wenn ich der erste Blick, wenn ich ins Badezimmer komme, Vorhang zurückziehen, da sehe ich direkt auf die Unfallstelle. Das ist mir heute noch täglich, habe ich die Bilder vor Augen noch. Man bringt das nicht aus dem Gedächtnis raus.
Die zerrissene Perlenkette. Feature von Anselm Weidner.
Es war in der Nacht vom 1. bis 2. Juli 2002 um 1 Uhr 35 Minuten, 55 Sekunden, nicht weit vom deutschen Städtchen Überlingen, geschah eine Katastrophe. Eine Katastrophe, in der 70 Menschen starben, ja, und 52 von ihnen waren die Kinder. Ah. 7 Schüler aus unserem Gymnasium, aus Gymnasium Nummer 3.
Er war 15 und in diesem Jahr musste er 17 sein. Und in diesem Jahr musste er die Schule absolvieren. Er war ein sehr begabter Junge. Er hat schon selbst.
Veronikine.
Das sind die Veronika-Sachen.
Und die Dominik.
Das ist ihr Schulbuch. Das ist das
Zeugnis.
Das ist ihre letzte Eintragung.
Da steht hier Ferien. Das ist Vladi.
Alles durcheinander. So ist Vladi. So war er eben.
Sehr gut.
Wir sind, meine Frau und ich, durch das Brummen, durch das Rasseln geweckt worden. Und es war also wahnsinnig. Die Fenster haben geklirrt, das Haus hat gezittert und hat meine Frau gesagt, raus, jetzt müssen wir sterben. Gell? Meine Frau rannte die Treppe runter und rannte raus und ich ging ans Fenster und habe gedacht, du kannst nur noch rausspringen. Und spielst kaputt. So hat es getan. Und daraufhin sah ich, wie in ganz niederer Höhe das Flugzeug von Teitersdorf Richtung unserem Haus flog und senkrecht runter in den Wald. In diesem Augenblick war ein Riesenfeuerball. Ich schätze etwa 50 Meter hoch. Ich habe gedacht, es geht die Welt kaputt. So hat es getan.
Also ich muss oft nachts denken an diese Katastrophe. Und ich gehe auch immer wieder mal untertags mit dem Fahrrad an diesen Platz rein, wo das Flugzeug abgestürzt ist. Und bete manchmal auch.
Ich rannte dann runter und direkt am Rande unserer Bebauung, mehr oder weniger, war eben ein großes Feuer zu sehen. Dieses große brennende Inferno war anfänglich überhaupt nicht zu deuten. Gleichzeitig näher kommen nahm ich wahr, dass also um uns herum, vor allen Dingen Richtung Überlegen, noch andere Feuersituationen zu sehen waren. Und dann war deutlich, dass es ein Teil vom Flugzeug war. Mein Sohn rief mich dann auf dem Handy an, dass er über den ersten Körper gestolpert sei im Dunkeln. Dann haben wir noch länger in der Nacht auch gesucht. Ich selber hatte dann noch 5 dieser Leichname oben auf der Wiese entdeckt im Dunkeln. Es hatte etwas Unwirkliches, weil die Körper schon dem Leben völlig entzogen waren.
Hat irgendjemand die goldene Kette der Wesen gesehen, die sie vom Allervollkommensten bis an den Rand des schreckenvollen Nichts verliert? Jenen trostlosen Abgrund, vor dem die erschrockene Seele empört zurückschaudert?
In einer Schlosserei werden stählerne Kugeln mit Durchmessern von knapp 1 bis 1,5 Metern geschweißt und geschliffen. Es sind Perlen für ein Kunstwerk, eine zerrissene Perlenkette.
Wir müssen ja in die Kugeln innen rein Verstrebungen schweißen, um die Kräfte ins Fundament abzuleiten. Dabei muss man eigentlich beachten, dass die Schweißfolge stimmt, dass keine großen Spannungen entstehen. Und man muss sich zum Beispiel überlegen, wie bearbeite ich die Oberfläche einer riesigen Kugel von 1,5 Meter Durchmesser, damit sie nachher so aussieht wie eine Perlmuttperle. Die Oberfläche ist ja empfindlich und darf nicht verkratzt werden. Wir müssen also spezielle Aufhängungen schweißen, um die Kugeln immer richtig drehen zu können, damit man die gesamte Kugeloberfläche bearbeiten kann. Es ist wirklich eine total schweißtreibende Arbeit. Und da steht man 2x4 Stunden am Tag da und schleift und schleift und schleift und sieht erstmal gar nichts. Da sieht man nach 3 Tagen was, ob das dann wirklich so wird, wie man will. Und es ist eigentlich super, wenn man dann die Kugel in die Wiese stellt und sie wirklich aussieht wie eine Perlmuttperle.
In der Nacht vom 1. auf den 2. Juli 2002 kamen bei einer Flugzeugkollision in der Nähe von Überlingen 71 Menschen um. 2 Piloten einer Frachtmaschine auf dem Weg von Bahrain nach Brüssel und 69 Menschen an Bord einer Passagiermaschine von Moskau nach Barcelona, darunter 56 Kinder und Jugendliche, größtenteils aus Ufa, der Hauptstadt der Gusrepublik Baschkortostan im südlichen Ural. Sieben matt geschliffene, stählerne Perlen liegen nun da, wo der Rumpf des Passagierflugzeugs nahe des Ortsteils Brachenreute aufschlug und auf einem goldgelb reifen Weizenfeld und dem angrenzenden Apfelgärtchen liegen blieb. Viele Tote wurden dort aus dem abgerissenen vorderen Rumpfteil des baschkirischen Flugzeugs geborgen. Die Stahlperlen scheinen auf abschüssigem Gelände über eine Wiese zu rollen. Die letzte Perle droht, auf die Stadt hinabzurollen.
Wer Christus nahe steht, hat Teil an seinem Schicksal.
Maria, bitte für alle, die um des Glaubens willen verfolgt werden.
Durch den Tod Jesu kam das Leben Gottes in die Welt.
Maria, bitte für die Menschheit, das Schuld und Leid sich in Heil verwandelt.
In der Not des Todes braucht der Mensch Hilfe.
Maria, bitte für die Sterbenden und für die Hinterbliebenen.
Lasset uns beten.
Wie durch ein Wunder blieb die Stadt Überlingen von dem Flugzeugabsturz verschont. So wie im Dreißigjährigen Krieg, als die Schweden nicht über die Reichsstadt herfielen. Deshalb wird jetzt 2-mal im Jahr zusammen mit der Schwedenprozession, dem Wunder von 1632, auch des Wunders von 2002 gedacht und der Mutter Gottes für beides gedankt. Wer vom See aus Überlingen hinaufkommt, sieht die Perlen schon von weitem leuchten. Im matten Schliff der Kugeln spiegeln sich Himmel, Wald und Wiesen Oder glitzern und strahlen die Stahlperlen aus sich selbst? Die Sphären verschwimmen. Bilder und Abbilder, innen und außen, Himmel und Erde. Die ersten drei Perlen am Waldrand sind auf ein Stahlseil gefädelt. Zwischen der dritten und vierten liegt das Seil gerissen auf dem Boden, geborsten in ein Wirrwarr von Einzeldrähten. Muslimen nennen im stillen Gebet die 99 Namen Allahs, während sie 99 Perlen der Tasbih, der islamischen Gebetskette, durch ihre Finger gleiten lassen. Die aus Überlingen stammende Berliner Künstlerin Andrea Zaumseil war aufgefordert worden, sich an einem Wettbewerb für einen Gedenkort zu beteiligen, der an das Flugzeugunglück erinnern soll.
Die Idee dieser gerissenen Perlenkette hat ja damit zu tun, dass ich denke, es gibt etwas, was bleibt von den Opfern. Das sind die Perlen, das ist das Wertvolle, das ist das, woran wir uns erinnern. Aber gerissen ist der Faden zwischen den Perlen, das heißt, der Lebensfaden ist zerrissen und auch die Verbindung zwischen den einzelnen Menschen.
Es liegt einfach da und dann liegt es in der Landschaft drin. Stellen Sie sich vor, es ist ein Weg, es liegt links, es liegt rechts ein Körper. Es fällt vom Himmel, da fällt etwas vom Himmel. Wenn ich jetzt hinausgehe, dann laufe ich mit einer gewissen Sicherheit hier diesen Weg ab, auch den Weg im Wald. Wenn es nicht gerade stürmt, die ich mir vorstellen kann, dass ein Baum umfällt, bin ich relativ sicher in mir. Aber all diese Grundsicherheit, die ich jetzt da habe, die wird in so einem Moment in Frage gestellt. Die Sicherheit hier, jetzt, ist in Frage gestellt. Und dann finden Sie so wie Zeichen in der Landschaft verstreut eben diese Körper, verteilt. Ich durfte Angehörige an die Stellen begleiten zum Jahrestag, an die Stellen. Und da, das ging mir schon auch zu Herzen. Also wie sie dann an dieser Stelle sind. Und da geht es schon um die Stelle und es geht nicht um 40 Meter weit oder so, sondern sie wollten wissen, das ist jetzt mein Ort.
O Kette, bis zu Gott durch tausend Glieder reichend. Naturen, irdische, der Mensch und dann das Tier. Geflügel, Fisch, Insekt und was noch weit von hier. Von keinem Aug entdeckt und durch kein Glas gezeiget. Von dem Unendlichen zu mir. Von mir zum Nichts.
Pratah smarami hrudi sausphuradatma tattvam.
Hindus lassen die Akshamala, eine Gebetskette aus 108 Rudrakshas, kugelige, tiefrot-braune Früchte des Urgi-Baumes durch die Finger gleiten und nennen dabei im Stillen 108 Namen Shivas. Die Rudrakshas sollen an die Tränen des Gottes erinnern, die ihm kamen, als er Tripura, die Stadt der Dämonen, zerstörte. Die meditativen Gebete mit der Akshamala versprechen, so sagen die shivaitischen Texte, Glück, innere Reinigung und Befreiung von allen schweren Vergehen. Mit Andrea Zaumseil fliege ich nach Ufa, an die Grenze von Asien und Europa im südlichen Ural. Die autonome Republik Baschkortostan mit gut 4 Millionen Einwohnern, vor allem Russen, Tataren und Baschkiren, ist wegen ihrer Ölvorkommen und ölverarbeitenden Industrie eine der reichsten der 89 Territorialeinheiten der Russischen Föderation. Baschkiren und Tataren waren bis in die 20er Jahre Bauern und Hirten. obwohl nur drittstärkste Bevölkerungsgruppe, sitzen heute Baschkiren an den Schalthebeln der staatlichen Macht. Die meisten bei der Flugzeugkollision am Bodensee Umgekommenen waren Kinder reicher Baschkiren und Russen in hohen Regierungs- und Wirtschaftsämtern, Kinder der Nomenklatura. Die Angehörigen nennen das Flugzeugunglück die Katastrophe. Von der Regierung wurde es zur nationalen Katastrophe erklärt. Wer sich damit beschäftigt, hat unweigerlich immer gleich mit der nach wie vor altzuständigen staatlichen Macht in der ehemaligen Sowjetischen Republik zu tun. Auch wenn man, wie die Künstlerin Andrea Zaumsal, nur herausfinden will, ob, wo und wie die drei Stahlperlen als Teil der zerrissenen Perlenkette in Ufa installiert werden können. Am Tag nach unserer Ankunft treffen wir Julia Fedotova. Sie hat ihre 16-jährige Tochter Elena bei dem Flugzeugunglück verloren und ist Sprecherin der Hinterbliebenen in juristischen Dingen. Wir sind in der Bar der Lobby des ersten Hotels am Ort, Hotel Europa, verabredet. Sie, eine elegant gekleidete Dame, kommt in Begleitung einer staatlichen Übersetzerin. Gleich zu Anfang des Gesprächs lässt sie uns wissen, dass sie nicht will, dass ich irgendwelche Tonaufnahmen mache. Aufgebracht, nervös, in hartem Ton spricht sie mit uns. Von einem Kunstprojekt zerrissene Perlenkette habe sie bisher nichts gehört. Mit welchen staatlichen Stellen hatten sie bisher zu tun? Mit wem haben sie worüber korrespondiert? Wer hat sie eingeladen? Wer soll das Projekt bezahlen? Und haben sie sich bei den zuständigen Behörden angemeldet? Verhört sie uns. Plötzlich springt Frau Fedotova auf, läuft zum Bartresen, hinter dem ein Fernseher läuft, und fordert uns auf, mitzukommen. Im Fernsehen kämen jetzt wichtige Nachrichten. Am Morgen des Tages unserer Ankunft in Ufa, am 24. Februar 2004, war bekannt geworden, dass in Zürich Peter Nielsen, der Fluglotse des schweizerischen Flugsicherungsunternehmens Skyguide, erstochen worden war. Er hatte in der Unglücksnacht Dienst getan. Wer ihn umgebracht hatte, war zu dem Zeitpunkt noch unklar. Julia Fedotova kommt selber in der baschkirischen Fernsehsendung vor. Sie wird vom Nachrichtensprecher gefragt, ob der Mord ein Racheakt von Angehörigen der umgekommenen Kinder sein könnte.
Die Eltern der Opfer des Flugzeugunglücks sind über den Mord völlig schockiert. Der ermordete Fluglotse war für sie sehr wichtig. Er war für sie der wichtigste Zeuge. Von daher ist es sinnlos, den Täter unter den Eltern zu suchen. Einer der Väter, Vitali aus Ossetien, der bei dem Unglück seine Frau und beide Kinder verloren hatte, ist vor 3 Tagen in die Schweiz gereist. Ich wollte mich mit ihm am 1. März in Moskau treffen, um zusammen mit ihm die Verhandlungen mit der Regierungskommission zu führen, die beim russischen Außenministerium im Zusammenhang des Flugzeugunglücks gebildet worden ist. Aber er ist auch über sein Handy nicht mehr zu erreichen.
Während unseres Treffens mit Julia Fedotova klingelt ihr Handy. Tränen laufen über ihr Gesicht, sie zittert am ganzen Leibe und spricht weinend davon, sie hätte Vitali in vielen Gesprächen davon zu überzeugen versucht, dass ein Akt der Selbstjustiz nicht weiterhelfe. Und dass sie darüber gesprochen hätten, dass der Lotse, wenn er angeklagt wird, nicht die Todesstrafe bekommen solle. Die Züricher Polizei hatte in Zürich einen Verdächtigen festgenommen. Seine Identität wird aber erst einen Tag später bekannt gegeben. Es ist derselbe Vitali, von dem Julia Fedotova sprach. Vitali Kaloyev aus Ossetien. Waren wir in der Hotelbar in Ufa zu Mitwissern eines Mordkomplotts geworden? Seit dem Flugzeugunglück, so erfahre ich später, sind 11 nächste Angehörige der Umgekommenen gestorben. An Herzinfarkt, aus Verzweiflung. Und nun noch dieser Mord. Weit außerhalb von Ufa liegen 55 der 71 bei dem Flugzeugzusammenstoß Umgekommenen begraben, auf einem Friedhof in einem Birkenwald. Dicht stehen kleine, stählerne christlich-orthodoxe Kreuze neben muslimischen Mondsicheln und jüdischen Davidsternen, oft bunt bemalt, zierliche, filigrane Grabmale, weitläufige, schneebedeckte Gräberfelder unter Birken und Tannen, irgendwie poetisch. Und plötzlich ein schwarzes Geviert, eine Grabanlage aus schwarzem, glänzend geschliffenem Granit, 55 Gräber, schwarz eingefasst, mit mächtigen Grabsteinen in 4 Reihen. Sie sind so angeordnet, wie die Umgekommenen im Flugzeug saßen. Jeder mit einem eingravierten Foto der Verstorbenen und einem poetischen Text. Vor dem Gräberfeld ragen eine weiße und eine schwarze Stele dicht nebeneinander auf, um die sich 71 goldene Sterne auf einer golden glänzenden Spirale gen Himmel drehen.
Eine Stele ist weiß, das verkörpert das Leben. Die andere ist schwarz, das verkörpert den Tod. Deshalb wurde das aus dem schwarzen Granit gemacht. Und hier mit den Sternen verkörpere ich die Seele der Leute. Die gehen hoch in den Himmel.
Ramsit Maskulov, Künstler aus Ufa, über seine im Staatsauftrag geschaffene Grabstätte. Am Tag nach der Ermordung des Fluglotsen drängen sich Fernsehkamerateams, russische, ein dänisches und eins aus der Schweiz auf der Grabanlage.
Ich wollte eigentlich ganz alleine auf den Friedhof gehen. Wir hatten Kerzen mitgebracht und es war mir wichtig, auf den Friedhof zu gehen und der Toten zu gedenken als private Person. Es wurde uns untersagt, den Friedhof alleine zu besuchen. Das heißt, es wurde uns einfach auch nicht gesagt, wo dieser Friedhof sich befindet. Wir wurden dann dorthin gefahren, worüber eben offensichtlich auch Fernsehteams informiert worden waren, die von mir eine Einschätzung wissen wollten, dieses Mordes. Und ich sogar die Frage gestellt bekommen habe von einem russischen Reporter, welcher Zusammenhang bestehen würde zwischen meine Reise nach Ufa und dem Mord an dem Fluglotsen.
Keine gute Situation, der Toten zu gedenken und sich auf einen Platz für die 3 Perlen der zerrissenen Perlenkette zu besinnen.
Für mich war klar, sie sollten auf den Friedhof, weil das Gedenken einen Ort braucht. Sie sollten in die Nähe des vorhandenen Denkmals. Ich kann mir vorstellen, dass sie in all ihrer Fremdheit, in der sie dort auftauchen würden, ja doch ein Verweis auf die Fremde sein würden, wo die Menschen umgekommen sind. Natürlich ist es fremd, natürlich ist es eine vollkommen andere Auffassung von Denkmal und von Monument, aber genau darin kann ja auch eine Chance liegen, nämlich das Fremde auszuhalten, ohne es gleich machen zu wollen, also ohne dass man sich nur begegnen kann auf einer Ebene von Gleichsein. Ich denke, das ist überhaupt unsere einzige Chance, uns auf der Welt zu verständigen.
Was die Angehörigen wollten, war unklar.
Für manche der Betroffenen war das Flugzeugunglück eine nationale Katastrophe. Und dementsprechend wünschen sie sich das Denkmal an einem zentralen Platz in der Hauptstadt, möglicherweise auf dem Leninplatz. Für andere ist dieses Unglück eine so persönliche Angelegenheit, dass es vollkommen klar ist, dass alles Gedenken auf dem Friedhof stattfinden sollte.
Und was man so von den Leuten auf der Straße zu einem Denkmal für die beim Flugzeugunglück Verunglückten hörte, wurde nur hinter vorgehaltener Hand gesagt.
Naja, das waren die Kinder der Regierenden und deswegen wird dieser Aufwand betrieben. Wären es unsere Kinder gewesen, wären sie schon wieder vergessen.
Mit harter Hand regieren Präsident Rachimow und seine Nomenklatura Baschkortostan. Mit einer von Freunden empfohlenen privaten Übersetzerin statt einer staatlichen versuchen wir auf eigene Faust mit Angehörigen Gespräche zu verabreden. Spontane Zusagen werden immer wieder rückgängig gemacht. In endlosen Telefongesprächen mit staatlichen Stellen werden wir vertröstet. Zu den angekündigten Treffen kommt es nicht, obwohl von Deutschland aus alles telefonisch und per Mail verabredet war. Dann erreicht uns ein Anruf von Dina Ahmadgaliev, Staatssekretär im Ministerium für Auswärtige Beziehungen, mit einem eigentümlichen Vorschlag.
Ich fühle mich wie im Irrenhaus und Dina sagt, wir sollen ins Sanatorium.
Ich mache Sie nun also darauf aufmerksam, dass der einzige Weg, der für Sie zu Klamm führt, hier durch die Protokolle des Herrn Sekretärs geht. Aber ich will nicht übertreiben. Vielleicht führt der Weg nicht zu Klamm. Vielleicht hört er vor ihm auf. Darüber entscheidet das Gutdünken des Sekretärs.
Obwohl ausgerüstet mit Empfehlungsschreiben des Stuttgarter Staatsministeriums, das für das Kunstprojekt zuständig ist, und des Überlinger Oberbürgermeisters, die Türen der Macht in Ufa bleiben verschlossen. Vielleicht auch, weil sich die Künstlerin auf eigene Initiative ein Privatquartier besorgt hatte.
Später wurde mir zu verstehen gegeben, dass das doch ein Affront gewesen sein könnte. Gegen wen? Wir hatten uns wie verfangen in einem Machtgefüge, was uns undurchschaubar geblieben ist.
Ufa ist wie das Dorf, aus dem Landvermesser K. ins Schloss vorzudringen versucht. Das Weiße Haus von Ufa, der Sitz des allmächtigen Staatspräsidenten Murtaza Rachimow, ein monströser Betonwürfel, eine Festung hoch über den drei Flüssen, die in der baschkirischen Hauptstadt zusammenfließen, ist das Schloss.
Dieses Dorf ist der Besitz des Schlosses. Wer hier wohnt oder übernachtet gewissermaßen im Schloss. Niemand darf das ohne gräfliche Erlaubnis. Sie aber haben eine solche Erlaubnis nicht. Oder haben sie wenigstens nicht vorgezeigt.
Später erfahre ich, in Ufa ist es als Zeichen besonderer Gastfreundschaft üblich, Staatsgäste in eins der vielen Sanatorien mit ihren heißen Quellen am Südrand des Ural einzuladen. Nach tagelangem Warten machen wir uns ohne gräfliche Erlaubnis auf den Weg ins Gymnasium Nummer 3. Eine traditionsreiche Eliteschule in einem klassizistischen Gebäude im Zentrum von Ufa. Aus dieser Schule sind 7 Schülerinnen und Schüler bei der Katastrophe umgekommen. In einem hohen, großen Raum, dem sogenannten Traditionsraum der Schule, wird deren Geschichte dokumentiert. Mit Fotos, Plakaten, Schriften und Briefen an den Wänden und in Vitrinen. An einer Wand hängen Fotos, Gedichte und Briefe von Mitschülern und Angehörigen der Umgekommenen. Eine Lehrerin liest ein Gedicht von Dasha Kozlova. Sie schrieb es, so heißt es, wenige Wochen vor ihrem gewaltsamen Tod.
Ich halte die ganze Welt in der Hand. Ich habe alles, was ich will. Allein das Kinderspielzeug. Und ich fliege wie ein Gott. Ja klar, ich flog. Das Glück verleiht große Flüge. Aber leider hat das Leben wenig Zeit gegeben. Und der Zauberflug wurde unterbrochen. Je höher du fliegst, desto furchtbarer der Fall. Es tut so weh, mit dem Gesicht auf die Erde zu fallen. Aber schlimmer noch als der Fall, dass die Flügel für immer gebrochen sind.
Меня зовут Маша. Ну, мы с Кариной учились в разных классах. Она на год старше нас.
Sie waren Freundinnen, aber lernten in verschiedenen Klassen. Карина war etwas älter als Маша.
Была зима, только
es geschah im Winter, also sie spielten Schneeballschlag. Карина und sie waren sehr lustig und froh vom ersten Schnee.
Мы очень удивились, так как мы знали, что Карина, она как спокойная девочка была такая достаточно.
Dieses Mädchen Карина war sehr ruhiges Mädchen und von diesem Tag zeigte sie sich als lustiges und sehr freundliches Kind.
Es ist, als wollte sich Mascha mit einer freudigen Erinnerung über den plötzlichen Tod ihrer Freundin Karina trösten. Die Lehrerin Oksana Wassiljewna über Leysan.
Да, в классе и в школе в нашей. И ну вот настолько была ярким и светлым ребёнком.
Sie war gerade mal ein Jahr in der Klasse und hatte gar keine Probleme, sich ins Klassenkollektiv einzufügen.
Она настолько
Sie hat so schnell mit allen anderen Kontakt gefunden, gleich Anschluss gefunden. Leysans Eltern arbeiteten in einer hohen Position, in einem Ministerium der Regierung von Baschkortostan. Aber darüber sprach sie gar nicht. Sie war sehr still, zurückhaltend und bescheiden.
Wir feiern in der Klasse nicht nur die Geburtstage unserer verstorbenen Mitschüler, sondern auch die anderen Festtage, wie Neujahr. Am 1. September bringen wir Geschenke für die Verstorbenen in die Schule. gehen in deren Familien und bringen dort auch Geschenke mit. Die verstorbenen Mitschüler sind immer noch Teil der Klasse und wir erinnern dauernd daran. In jeder Klasse, in der Schüler waren, die bei der Katastrophe umgekommen sind, gibt es eine Erinnerungsecke mit Fotos der Verstorbenen. Deren Eltern haben darum gebeten, die Fotos nicht wegzunehmen, damit die Verstorbenen in der Klasse weiterlernen und den Schulabschluss machen können.
Sveta Überleisan.
Sie war nicht nur eine gute Schülerin, sondern auch ein guter Mensch. Und sie hatte keine Feinde, weil sie jedem zu helfen versuchte. Und jetzt, nachdem der erste Schmerz vorbei ist, versuchen wir nicht mehr zu weinen, wenn wir ihr Bild sehen. Und wir besuchen ihre Eltern. Auch die versuchen, sich zusammenzunehmen. Sie bemühen sich, nicht zu weinen. Das letzte Mal waren wir dort an ihrem Geburtstag, den 14. Februar. Sie war ein Mensch, auf den wir wirklich stolz sein können, dass er in unserer Schule, in unserer Klasse war.
Ob sie sich denn auch nicht so schöner Seiten irgendwelcher Schwierigkeiten mit der toten Mitschülerin erinnere, frage ich Sveta. Da fällt ihr und keinem der Mitschüler etwas ein. Über Tote sagt man nichts Schlechtes. Aus Toten werden in der Erinnerung leicht Helden, Heldinnen, eine Art des Trostes für den unfassbaren Verlust eines Menschen. Über all den Erinnerungsstücken an den Wänden des Traditionszimmers steht in großen, glitzernden Buchstaben ein Satz des russischen Dichters Wladimir Wassotsky.
Ich kehre natürlich zurück, aber in meinen Freunden und in Träumen.
Irgendwie muss man wohl, denke ich, auch in einer Schule eines Landes, in dem bis vor kurzem zwei Generationen lang alles Religiöse verpönt war, eine Version des ewigen Lebens finden. Dieser Urversion der Hoffnung angesichts des Hoffnungslosesten, des Todes. Zumal des Todes so vieler junger Menschen. Und Hoffnung ist zäh. Gerade da, wo man sie abhackt, wächst sie wieder nach, treibt wieder aus. Sulfia Akhmetova, Mutter des verunglückten Arsen, ist die erste Angehörige, mit der es uns gelingt, zu sprechen. Sie arbeitet im Weißen Haus. Dreimal besuche ich sie in ihrem geräumigen Büro im Präsidentenpalast und immer läuft das Radio.
Er war ein außergewöhnlicher Junge mit großen Plänen. Er wollte Konstrukteur werden. Er war sehr klug und hatte schon eigene Erfindungen gemacht. Er hat Lautsprecher und Abhörgeräte entworfen. Das machte er alles am Computer. Er war sehr kommunikativ. Vertrug sich mit allen und spielte Gitarre, liebte die Musik. Er wollte mit Freunden eine Band gründen.
Arsen hat am 11. Juni Geburtstag, erzählt die Mutter. Dann schweigt sie lange. Wie abwesend bricht sie das Gespräch immer wieder ab, hantiert unruhig mit Zetteln und Telefonen, beginnt wieder zu reden, schweigt, greift zu Taschentüchern und trocknet sich die Tränen.
Als Angestellte im Weißen Haus konnte ich Arsen die Reise nach Spanien ermöglichen. Das war mein Geburtstagsgeschenk. Und mein Geschenk brachte ihm das Ende seines Lebens. Das war seine erste Auslandsreise. Und nun hat diese Reise nach Spanien alles durcheinander gebracht.
Jetzt haben wir nur die Tochter, sie ist Studentin. Und das ist für uns sehr großes Unglück. Sein Vater ist immer noch krank. Er kann nicht arbeiten bis heute.
Wir leben jetzt nicht, wir nur existieren. Hier ist unser Sohn im Apfelgarten. Er war 15 und in diesem Jahr musste er 17 sein. Und in diesem Jahr musste er die Schule absolvieren. Er war ein sehr begabter Junge.
Verwunderlich, wie Arsens Mutter plötzlich Deutsch spricht, als käme sie so ihrem in Deutschland verunglückten Sohn näher.
Wir saßen da und haben darüber gesprochen, was für wunderbare Kinder wir haben.
Den Ingenieur Wladimir Savtschuk treffen wir zu Hause. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund gibt es jetzt scheinbar keine Schwierigkeiten mehr, sich mit Angehörigen der Opfer der Flugzeugkatastrophe zu verabreden. Herr Savtschuk wohnt im 16. Stock eines der vielen neuen Hochhäuser von Ufa. Er hat bei dem Unglück seine beiden Kinder und seine Frau verloren. Wir sitzen im Wohnzimmer der Vierzimmer-Hochhauswohnung des Ingenieurs auf zwei Sesseln unter einem Wandteppich, auf dem großformatige, silbern gerahmte Fotoporträts der drei Verunglückten hängen. Darunter steht ein Tischchen mit einer leeren Vase. Es ist, als seien wir auf unseren Sesseln unter den großen Porträts Teil dieser Andachtsinszenierung geworden.
Wir wollten ihnen das geben, was uns nicht möglich war. Nach Spanien zur Erholung zu fliegen, andere Länder kennenzulernen, damit sie die Welt mit ihren eigenen Augen sehen lernen und Menschen außerhalb Russlands treffen. Und das Ergebnis war diese tragische Spanienreise. Seitdem sehe ich keinen Sinn mehr im Leben.
Plötzlich kündigt Wladimir Savtschuk in der immer gleichen, leisen, traurigen Stimme an, er wolle uns das Zimmer von Veronitschke und Vladik zeigen.
Da an den Wänden die Kuscheltiere, die Bücher. Alle Sachen von Irina und den Kindern sind am selben Platz, an dem sie früher waren, als sie noch lebten. Es ist schwer, die Schränke zu öffnen. Da liegt alles noch wie früher. Es ist jetzt fast 2 Jahre her, aber ich kann es immer noch nicht glauben. Da sind Veronikas Sachen. Bei ihr Zeugnisheft. Das ist ihre letzte Eintragung.
Ferien, hat Veronika quer über die Seite geschrieben. Alles säuberlich eingetragen, sehr akkurate Heftführung, gut leserliche Schrift, lobt der Vater seine tote Tochter. Leise, sachte, so als wollte er sie nicht stören. Vorsichtig, langsam zieht er eine Schublade aus dem Schreibtisch des toten Sohnes.
Das ist Vladik. Hefte, Expander, Uhren, alles durcheinander. So ist Vladik. So war er eben. Das ist seine Schrift, ganz anders, unleserlicher als die von Veronitschke. Er war Linkshänder und hat immer sehr schnell geschrieben. Hier auf dem Foto, das ist im Jahr 2000, da waren wir in Bulgarien.
Wie viel zähe Hoffnung macht sich an diesen Bildaltaren fest, die in den Wohnungen der Angehörigen der Toten stehen. Sie stehen für die trügerische Hoffnung, dass das junge Leben, wie es die Fotografien zeigen, stärker sei als der Tod. Als wir uns verabschieden, ist es, als umgäbe uns eine große dunkle Leere, bis weit hinaus ins Treppenhaus und auf die Straßen von Ufa mit ihrem Menschen- und Verkehrsgewimmel. Dritter Angehörigenbesuch bei Galina Neljubina. Sie wohnt im 11. Stock in einer Maisonette-Wohnung, die gerade im Umbau war, als Elena, Galinas einzige Tochter, bei dem Flugzeugunglück umkam. An den ungestrichenen Wänden stapeln sich Bretter. Entlang der halbfertigen Treppe aus rohem Beton liegen die unverlegten Treppenhölzer. Auch hier wurde nichts mehr verändert seit der Unglücksnacht im Juli 2002. Selbst die vorgezogenen Gardinen wurden nicht angerührt, so als sollte im Halbdunkel der gnadenlos verstreichenden Zeit Einhalt geboten werden, um die Zeit, als die Tochter noch lebte, festzuhalten, sie stillzustellen am Schnittpunkt der Scheidelinie von Leben und Tod, die Wohnung als Zeitgrab, auch hier mit einem Altar. Darauf stehen ein Foto von Elena, als sie 15 war, das Lebensalter, in dem sie starb, Blumen und Gegenstände, die man bei der Toten fand, unter anderem ein zerrissenes Perlenarmband und ein Gedicht, das Elena einen Monat vor ihrem Tod schrieb.
Nicht rückgängig zu machen und vergessen nicht möglich. Mit Eisen auf Stein sind gezeichnet die Worte. Und du hörst deine Mutter untröstlich weinen um den Sohn. Er ist nicht mehr zu umarmen. Nicht rückgängig zu machen, doch Gedächtnis noch frisch. Die Träne rollt wieder die Wange hinab. Das, was war, soll wiederkehren. Und die Zeit soll laufen zurück. Nicht rückgängig zu machen und vergessen nicht möglich. Dem Tode trotzen die Worte wieder. Der Gedanke an jemanden wühlt das Herz auf. Dort, wo die Wunde gerade vernarbt.
Während Galina das Gedicht ihrer toten Tochter liest, laufen Tränen über ihr Gesicht. Immer wieder neue Tränenströme. Sie versucht nicht mehr, sie mit ihren Händen oder Taschentüchern zu trocknen.
Ich kann nur hoffen, dass das Leben jetzt nicht zu Ende ist. Es wird uns berichtet, dass so viele Leute an die Absturzstelle zum Beten kommen. Es gibt so viele gläubige Menschen in Überlingen. Das ist noch eine Hoffnung, dass unsere Kinder vielleicht da im Himmel auf uns warten. Ohne die Hoffnung kann man nicht überleben. Durch das Unglück ist ja niemand auf der Erde dort in Deutschland zu Schaden gekommen. Und deshalb hat man uns in Überlingen, als wir das erste Mal da waren, gesagt, ihre Kinder sind Heilige, denn sie haben uns verschont. Das ist das Einzige, was uns bleibt, so zu denken. Manchmal, wenn wir mit Savchuk sprechen, dessen Frau Irina zusammen mit den Kindern umkam, sagen wir, dass wir auf Irina neidisch sind, weil sie mit den Kindern zusammen ist und unsere Kinder sind da alleine.
Irina, Veronitschke, Vladik, Arsen und Elena, Namen zärtlich und weinend oder auch betont sachlich ausgesprochen, wie Beschwörungsformeln, die jungen Toten ins Leben zurückzuholen. Wann immer ich die Angehörigen treffe, treibt es mir die Tränen in die Augen, wie ein Reflex auf die mich umgebende Trauer. Was ist dieses S? Woher dieser sonderbare Tränenreflex? Mitleid mit einem für mich gar nicht zu ermessenden Leid? Selbstmitleid des Memento Mori? Der Schmerz angesichts meines eigenen, zukünftigen, unausweichlichen Todes? Sentimentalität, die mich, gar nicht den Toten meint, mich tröstet und das Leiden kontrolliert, überschaubar hält? Wow. Mit Renat Yusupov, einem Manager der baschkirischen Milchverarbeitung, sind wir in einer Moschee am Rande der Altstadt von Ufa verabredet. Er hat einen muslimischen Geistlichen mitgebracht, der lange Jahre in dieser Moschee Imam war und zu Yusupovs Seelsorger wurde, nachdem er seinen 20-jährigen Sohn Ruslan bei dem Flugzeugunglück verloren hatte.
Ich habe jetzt einen kleinen Sohn, 8 Monate alt. Er wurde am 3. Juli 2003 geboren, einen Tag nach dem ersten Jahrestag der Katastrophe. Er heißt Bogdan, Gottesgeschenk. Hier, er hat ihm diesen Namen gegeben.
Renat Yusupov zeigt auf den Imam.
Mohammed hat gesagt, jeder Mensch nimmt von seinem Namen sein Schicksal. Deshalb sollte der Name wie ein Gebet sein. Im Namen sollte die gute Essenz dieses Menschen, das Beste seines Wesens enthalten sein. Mein Sohn war 20 Jahre alt, sehr intelligent, technisch sehr begabt, der in der 6. Klasse schon alles über die Computertechnik wusste. In der 7. Klasse ging er nach England und war 2 Wochen in einer Familie in London, um sein Englisch zu verbessern. Was er in der Schule gelernt hatte, reichte ihm nicht. Er studierte Jura. Wie sein Onkel wollte er Verkehrsstaatsanwalt werden. Mit Auszeichnung hat er nach 6 Semestern die juristische Fakultät abgeschlossen. Zur Belohnung bekam er die Spanienreise. Ursprünglich wollte er mit seiner Freundin zusammen dorthin fliegen. Aber schließlich ist er doch allein geflogen.
Ernsthaft, trotzig und zielstrebig sei Ruslan gewesen. Einer, der immer schaffte, was er sich in den Kopf gesetzt hat, neugierig war und sich immer die nötigen Informationen zu beschaffen wusste. Besonders interessierte ihn Geschichte. Er habe ein großartiges Gedächtnis gehabt und hilfsbereit sei er gewesen.
Nach der Beerdigung kam ein junger Mann auf mich zu und erzählte mir, dass mein Sohn ihm bei der Klärung juristischer Fragen nach einer Schlägerei in einem Bowlingcenter sehr geholfen habe. Er war ein sehr kommunikativer Mensch, der viele Freunde hatte, und sie feierten viel zusammen, Partys, auch auf unserer Datscha. Ich glaube, alle, die ihn kannten, haben ihn in ihrem Herzen behalten und werden ihn nicht vergessen. Oft haben sie meinen Sohn nach seiner Meinung gefragt. Und selbst jetzt kommen noch Freunde und Verwandte zu uns, um sich an ihn zu erinnern.
Bei aller Trauer und allem Schmerz, der Vater spricht freudig über seinen toten Sohn. Es ist, als habe er sich inzwischen versöhnt mit dessen Tod und Trost gefunden durch sein neugeborenes Kind und Allah. Vielleicht haben die Menschen, denke ich, dort in der Moschee in Ufa die Idee einer Gottheit ja von den Toten, den Unerreichbaren, Unantastbaren und doch so beängstigend Vertrauten. Und erinnere mich an Hölderlin. Nah ist und schwer zu fassen der Gott.
Wahrscheinlich gelangte die christliche Gebetskette, der Rosenkranz, durch islamische Vermittlung von Indien nach Europa und verbreitete sich ab dem 12. oder 13. Jahrhundert im christlichen Raum.
Letzter Akt des Dramas von der zerrissenen Perlenkette.
Ich wollte vorstellen, Herr Jakubow, Leiter des Referats.
Wir haben telefoniert. Ja. We talked by the phone. Yeah.
Thank you. 12 Tage dauert es, bis Unterstaatssekretär Dinar Ahmad Galiev am vorletzten Tag unserer Reise ins ferne Baschkortostan der Künstlerin Andrea Zaumsal und mir im Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten in Ufa eine Audienz gewährt.
Also,
das können Sie alles haben.
Ah, schön. Ich glaubte, ich soll die Kopien machen. Sie lassen das.
Nein, das können Sie haben. Ich habe nur eine.
Plötzlich, kurz vor der Abreise aus Baschkortostan, öffnen sich die Tore der Macht für einen Augenblick einen Spalt weit. In einer Staatskarosse werden Andrea Zaumsal und ich zum Bauminister kutschiert.
Ich denke, das Projekt ist bekannt. Es geht um drei Perlen, die hier liegen sollen.
Ja, ich denke, das Projekt ist bekannt. Es geht um drei Perlen, die hier liegen sollen.
Wir haben schon mit einigen Eltern gesprochen.
Мы уже поговорили с некоторыми родителями про это.
Und manche würden es vorziehen, wenn die Perlen am Friedhof liegen, und manche würden es vorziehen, wenn sie in der Stadt sind.
Некоторым ближе, чтобы эти жемчужины лежали на кладбище, а некоторые предпочитают, чтобы все-таки в городе стоял.
Мое мнение там на кладбище там.
Бауминистр Урал Ураксин, ein gemütlicher Baschkire, der in seinem Büro erst einmal Gastgeschenke, Landschaftsbilder aus Halbedelsteinen, Bücher, Wein und Honig verteilt und vom Kauf eines Kostüms für seine Frau bei seinem Besuch in Überlingen erzählt, votiert für den Friedhof als Ort für die drei Perlen der zerrissenen Perlenkette. Er war Mitglied der Jury, die aus den Wettbewerbsbeiträgen zu einem Gedenkort am Bodensee für die bei dem Flugzeugunglück Umgekommenen die zerrissene Perlenkette von Andrea Zaumsal auswählte und erinnerte an die Bedeutung der Tasbih, der islamischen Gebetskette im muslimisch-baschkirischen Familien.
Bei uns ist es also sozusagen ein Brauch oder sowas. Also wenn bei uns diese Perlen sind auf einer Kette, ja, und wenn es zerrisst und Perlen fallen, es wird ein Unfall und man muss schnell das einsammeln. Und ist das auch sowas bei euch oder warum ist diese Idee?
Nein, das gibt es bei uns nicht. Die Idee, ich kann Ihnen nicht sagen, woher diese Idee kommt. Es ist mir sofort eingefallen. Weil die Perlen sind ja etwas, was bleibt. Das ist die Erinnerung an die Menschen, die gestorben sind. Das bleibt, das Wertvolle. Aber der Zusammenhang ist zerrissen.
Da musste Жемчужина – это то, что как бы остается, это как память людей о людях, но разорваны связи между ними. Вот.
Und ich hatte das in der Zeitung gelesen, dass das erzählt hat. Das hat mich in der Idee bestärkt, also weil es doch ein sehr universales Bild ist, offensichtlich.
Поэтому мне это как даже усилило это мою идею, потому что более универсальное.
Die Reise nach Ufa ist jetzt 1,5 Jahre her. Bis heute sind die drei stählernen Perlen der zerrissenen Perlenkette in Ufa nicht installiert worden.
Die zerrissene Perlenkette. Feature von Anselm Weidner. Es sprachen Hans-Peter Hallwachs, Justus Carrier, Joanne Gläsel, Markus Meyer und Chris Pichler. Ton Johannes Königer. Regieassistenz Stefanie Damm. Regie Nikolai von Koslowski. Produktion Deutschland Radio Kultur 2005.